Kennst du das? Du bist morgens in Eile, ziehst schnell dein Lieblingsshirt an, schnappst dir einen Kaffee und zack, ein Fleck. Keine Panik, Persil Discs retten den Tag. Mit ihrer kraftvollen Formel beseitigen sie selbst die hartnäckigsten Flecken. Für tiefenreine Wäsche. Einfach die Disc in die Trommel werfen. Und der Rest? Das macht deine Waschmaschine. Weil du immer dein Bestes gibst. Probier jetzt die besten Discs von Persil. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Lucky Punch, Lucky Punch. Das ist der Lucky Punch! Das ist der Lucky Punch!
Erleichterter Jubel beim Magenta TV-Kommentator Wolf Fuß, nachdem Joker Niklas Füllkrug in quasi letzter Minute mit dem Lucky Punch, ihr habt's gehört, in der Nachspielzeit doch noch das 1:1 gegen die Schweiz gelungen ist, dass Deutschland dann den Gruppensieg brachte. Und damit herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast am Montag und zur Analyse eines Spiels, in dem gestern ja über weite Strecken etwas der Wurm drin war. Und passend dazu ist der heute auch im Podcast zu Gast, der Journalist, Verleger und Macher großartiger Magazine. Von der Bibel übers Grundgesetz bis zu Fußball und Olympia hat er alles im Repertoire. Oliver Wurm ist heute da. Hallo Olli.
Hallo Malte, mir fällt kein einziger Wortwitz mit Asmus ein.
Ja, das ist auch gut so. Es gibt bestimmt welche, aber ich habe auch zum Glück noch keinen gehört. Aber mit Wurm, das lag einfach auf der Hand.
Natürlich.
Du bist gerade unter südlicher Sonne im Urlaub. Hast du da genauso gejubelt wie Wolf Fuß, so erleichtert gestern?
Nein. Ehrlich gesagt habe ich gerade gemerkt, was mir hier fehlt. Das ist dann schon was anderes, ne? So ein deutscher Kommentar, wenn du dann so ja diese Originalspur hörst. Ich bin ja hier in Paleokastriza im Norden Korfus, im Geburtsort übrigens von Vicky Leandros. Das war auch mit ein Grund, warum ich hingefahren bin. Nein, Quatsch. aber ich habe das hier ganz nüchtern ja im griechischen Sender gesehen und die schalten immer kurz vor dem Spiel erst ins Stadion und danach verstehe ich kein Wort mehr und währenddessen auch nicht. Das heißt, ich bin jetzt auch in diesem Podcast völlig auf meine eigene Meinung eingestellt und das ist für mich auch mal spannend. Ob ich auch deckungsgleich bin mit dem, was in Deutschland gesprochen wird.
Aber die Meinung, du hast ja eine eigene Meinung, das hast du ja über Jahre auch als Journalist schon gezeigt, auch für die Sportbild, unter anderem ganz zu Anfang in deiner Karriere. Aber dass du jetzt zur Heim-EM quasi fluchtartig das Land verlässt und auch gar kein eigenes Heim-EM-Magazin an den Start gebracht hast, hat das mit Skepsis zu tun, die dich im Vorfeld des Turniers befallen hat?
Nee, mit Überarbeitung tatsächlich. ich habe wirklich in den letzten, ja, also davor auch schon die Jahre zu viel gemacht, aber seit 1. Januar habe ich eigentlich keine Stunde frei gehabt, gefühlt. 6, 7 Projekte parallel gemacht, von Lyrik über 75. Geburtstag des Grundgesetzes, über Olympia und viele, viele andere Dinge. Und es wäre einfach überhaupt keine Kapazität mehr da gewesen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das ja nach vielen, vielen Turnieren dann auch das erste Mal so ist, dass ich ohne ein eigenes Projekt in dieses Turnier gehe. Und dann wollte ich mir diesen Fan-Moment auch wieder zurückholen. Und ich bin jetzt zwar kurz in Griechenland, aber ich war zum Eröffnungsspiel, habe also den Auftakt mitbekommen, habe meine ganzen Nachbarn eingeladen zum Public Viewing bei mir im Wohnzimmer, bin dann für ein paar Tage hier rüber und bin natürlich rechtzeitig zu den Achtelfinals wieder da.
Alles klar. Wie ist denn die EM-Stimmung in Griechenland? Du hast gesagt, die schalten erst kurz vor Spielbeginn dann ins Stadion. Also alles ein bisschen runtergefahren, weil die eigene Mannschaft gar nicht dabei ist?
Also hier, wo ich bin, findet man oder sucht man sie vergebens. Also hier gibt es nicht mal so die sonst übliche kleine Bar, die vielleicht einen kleinen Fernseher laufen hat lassen während deines Turniers. 20 Jahre nach dem EM-Triumph der Griechen, darf man ja gar nicht vergessen. 2004, das hat ja auch ein kleines Jubiläum in diesem Jahr. Also ich habe versucht, bei der Taxifahrt hierher, den Taxifahrer Panathinaikos-Fan seines Zeichens ein bisschen auf EM einzuschwören, indem ich ihm versucht habe, mit unser beider schlechter Englisch zu erklären, dass wir Otto Rehhagel im Boulevard in Deutschland Rehakles getauft haben. Aber das hat er bis zur Ankunft hier in Paleokastriza, glaube ich, nicht ganz kapiert. Wir haben aber beide sehr gelacht. Und das war alles, was zu EM hier bisweilen an Talk da war. Tatsächlich interessiert es hier keinen. Und das verstehe ich vielleicht auch. Im Norden einer kleinen Insel, die vom Tourismus jetzt auch sozusagen nicht so überschwemmt ist, wie das irgendwie am Ballermann in Mallorca ist. Die wissen ihre Zeit hier gut zu nutzen, auch ohne Fußball.
Und Klebebildchen tauscht man in Griechenland auch nicht.
Aber jeden Abend laufen hier diese Spots. Also das scheint hier doch ein großes Ding zu sein. Also das sind die großen Werbespots, sind fast alle mit Sammelbildchen.
Ah, okay. Du hast ja auch selber Erfahrungen mit Sticker-Sammelalben, hast ja auch einige an den Start gebracht, jetzt weit ab vom Fußball. Aber wie beurteilst du denn aus fachlicher Sicht das Aktuelle? Hast du oder sammelst du selber noch?
Ja, da bin ich tatsächlich befangen. Da muss ich eine Politikerantwort geben. Wir arbeiten ja seit 2009 mit großem Engagement, mit großer Leidenschaft und mittlerweile kann man auch sagen, mit einer Freundschaft mit Panini zusammen. Mhm. Wir haben über 60 Kollektionen inzwischen veröffentlicht. Wir machen ja hauptsächlich Städtealben, Bundesländer, Deutschland sammelt Deutschland oder auch zu großen Jubiläen, wie gerade 125 Jahre Werder Bremen, wo wir dann von den Gründervätern bis in die Jetztzeit quasi die Geschichte wie so eine Art Klebechronik aufbereiten. Wir sind so Doppelklippo, wie man so früher als Jugendlicher im Sauerland immer sagte, mit Panini, dass ich da jetzt über das Tops-Album, Klammer auf, was ich eine Katastrophe finde, Klammer zu, nicht sagen.
Bin ich ungefähr deiner Meinung? Ich sammle selber nicht. Mein Sohn kam neulich mit Bildern, mit Spielern von Island an und sagte, die hätte er in der Tüte gefunden. Ich nur gesagt, was soll das? Aber dann haben wir die.
Ja, ich warte auch vergeblich auf die Einwechslung von Oliver Kahn. Habe ich auch nicht gesehen.
Der könnte da natürlich noch reinpassen, nachdem Manuel Neuer es ja nicht reingeschafft. Aber das hat jetzt alles natürlich bildrechte Probleme, was natürlich, da in heutiger natürlich. Zeit eben alles damit zusammenhängt. Wir gehen da jetzt auch nicht näher drauf ein, aber es ist ja schön, dass wir die gleiche Meinung zumindest dazu haben.
Ja, und es ist tatsächlich auch schade. Es ist natürlich ein Stück weit Wettbewerb, es ist der Markt. Tops ist ja auch kein mittelständisches Unternehmen, sondern eine Weltfirma, die in Amerika natürlich unglaubliche Erfolge mit anderen Sportlern, mit amerikanischen Sportlern und Trading Cards haben. Aber irgendwie geht da ein Stück Tradition jetzt verloren und was dann ausgerechnet bei unserer Heim-EM dann dieser Übergang auch kommt, sodass dann so einige Rechte noch bei Panini sind, andere beim DFB nur nochmal einzeln vergeben werden und dadurch die Kids und auch wir in unserem Alter, die immer gesammelt haben, jetzt kein schönes, vollständiges EM-Album kriegen, das ist schon ein bisschen schade.
Das ist definitiv schade, aber Magazine hast du ja einige an Start gebracht und unter anderem ja auch eins zum Thema Toni Kroos.
Das Thema des Tages.
Und das bringt uns rein ins Thema. Du hast das Magazin, du hattest 90 Minuten Zeit, 90 verdammt gute Fragen an Toni Kroos gemacht, in Anlehnung an das Interview damals Nils Kaben mit Toni Kroos nach dem Champions League Finale gegen Liverpool. Ihr erinnert euch vielleicht. Was hättest du denn Toni Kroos jetzt nach dem Schweizspiel in der Mixzone gefragt gestern?
Oh, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Wie er seine eigene Position jetzt eigentlich sieht. Also zwei Spiele lang konnte er ja schalten und walten, wie er wollte. Und dann haben spätestens dann auch alle anderen teilnehmenden Mannschaften gemerkt, dass er ja Kopf, Herz, Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels. Und sie haben ihn natürlich ganz anders angelaufen, sie haben ihn ganz anders gestellt. Und ich glaube, in den ersten 10, 15 Minuten hatte Toni mehr viel besser als in den gesamten zwei Jahren der Vergangenheit oder in den vergangenen zwei Saisons. Also man hat ihm dann schon angemerkt, dass er sich darauf auch erstmal wieder neu einstellen musste. Und er hat dann natürlich links und rechts nicht diese ausschließlichen Hochkaräter, denen er dann die Verantwortung übertragen kann. Aber ich finde, insgesamt hat er sich dann in dem Spiel immer weiter etabliert, reingebissen, hat trotzdem sozusagen die Ordnung in unserem Spiel, wie ich finde, diktiert und den Takt diktiert und hat gute Ecken geschlagen, 1, 2, 3 gute Freistöße auch noch, hat ein paar entscheidende Pässe geschlagen. Also ich glaube, das war jetzt nicht sein bestes Länderspiel, aber definitiv hat er bei 90 Minuten gespielt und definitiv bleibt er unser wichtigster Mann. Also wenn Deutschland irgendwie Halbfinale, Finale erreichen will, dann brauchen wir einen Toni Kroos in allerbester Form, der sozusagen noch ein bisschen die anderen mitschultert. Und ich hoffe aber, dass an seiner Seite dann im Verlauf des Turniers sich doch noch der ein oder andere herauskristallisiert. Vielleicht eine konkrete Szene, die ja auch zum 1-0 der Schweizer führte, als der Musiala den Ball 6, 7 Meter einfach so kurz zuspielt. Ich glaube, ein Real Madrid-Spieler hätte einfach nur klatschen lassen, da wäre nichts passiert. Musiala versucht, den Ball zu verarbeiten, kommt unter Druck, verliert den Ball. Und dann hast du genau diese Situation, in die wir nicht geraten dürfen, obwohl wir hinten 6-3, glaube ich, in Ballnähe standen, fällt dann das Tor. Also da merkt man schon, Toni Kroos darf einfach jetzt keine Fehler machen. Der muss einfach fehlerfrei spielen. Und dann passt es auch.
Definitiv. Es war am Ende so, dass ja keiner der deutschen Spieler jetzt seine Topform abgerufen hatte. Du hattest Musiala eben schon angesprochen, aber das geht ja eigentlich durch die Bank. Wenn man das mal zusammenfasst, dieses Spiel, würde ich es mal so Geduldsspiel mit Explosionsmoment nennen, weil es ja dann in dieser letzten Minute diesen Ausgleich dann noch kam, den viele jetzt schon gleichsetzen mit dem Treffer damals 2006 im zweiten Gruppenspiel der WM von Oliver Neuville gegen Polen. Würdest du das auch von der Bedeutung her ähnlich sehen, auch für die Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf? Oder ist das jetzt so ein bisschen Vergangenheitsverklärung und ein bisschen künstlich überhöht aus deiner Sicht?
Ja, die Parallele fiel mir tatsächlich auch auf. Dann habe ich natürlich auch auf Social Media gesehen, dass dann ganz viel dazu auch gepostet wurde. Es ist natürlich der Zeitpunkt, ja, so in der Nachspielzeit. Es ist aber auch dieses Gefühlte, wenn es auch gegen Polen damals noch viel, viel deutlicher war, aber es ist dieses Anrennen, dieses Wollen, dieses Tor noch erzwingen. Das habe ich gestern in den letzten Minuten auch gespürt. Dann hast du natürlich die Parallele beide eingewechselt. Damals war es Neuville und Odonkor. Jetzt hast du Raum und Fülle. Also es sind schon viele, viele Parallelen. Und wenn ich gesehen habe, wie Jürgen Klinsmann damals, ich saß direkt hinter der Bank in Dortmund und ich habe übrigens noch nie ein so lautes Stadion erlebt wie bei diesem Moment. Und nicht nur eine Sekunde und nicht nur drei Sekunden, sondern gefühlt ein, zwei Minuten hörte das gar nicht mehr auf. Also das war schon so ein richtiger Brustlöser. Und das glaube ich, also insofern ist diese Parallelität gegeben. Diesen Brustlöser, den hat dieses Tor hier auch erzwungen oder ist die Folge dieses Tores. Wir sind jetzt im EM-Jahr weiterhin ungeschlagen. Das gibt natürlich auch Selbstbewusstsein. Und wenn ich überlege, wie es damals weiterging, ich habe es so grob im Kopf, 3-0 gegen Ecuador in der Gruppe und dann aber 2-0 ein klarer Sieg im Achtelfinale gegen Schweden. Damit rechne ich jetzt ehrlich gesagt auch. Ich rechne mit einem klaren Sieg in Dortmund. Das ist ja wieder noch eine Parallele. Also der Jubel sozusagen aus Frankfurt geht gleich ins Stadion nach Dortmund mit, zieht mit um. Und dann hast du vielleicht Füllkrug noch ein Momentum stärker, als es sowieso schon sich gerade zeigt. Also insofern sind diese Parallelen auf jeden Fall da. Und lass uns den Schwung doch einfach mitnehmen.
Weil das Stadion zwischendurch ja auch ziemlich ruhig war und auch Social Media mäßig ja schon sehr viel Kritik gleich wieder aufkam. Also das geht ja immer sehr, sehr schnell vom potenziellen Europameister zum, ach, die können doch eh nix, schlug dann aber nach diesem Tor von Füllkrug gleich wieder ins Gegenteil um.
Ja, da frage ich mich natürlich auch, ob wir an so einer Fußballdemenz allesamt leiden in Deutschland. Also was ich immer gerne mache, ist nach solchen Spielen morgens so ein bisschen die internationalen Pressestimmen googeln. Da wollte ich morgen auch ein bisschen quer gelesen. New York Times schreibt, der Gastgeber sieht verwundbar aus. Die Marker schreibt, Deutschland zurück auf den Boden nach zwei extrem bequemen Spieltagen. Und La Gazzetta schreibt, unsicherer Gastgeber, aber für den Moment reicht es. Ja, genau das ist es doch. Spiel 3 hat gezeigt, was wir eh wussten. Wir sind nicht der Top-Favorit in diesem Turnier, aber wir sind mit dabei. Und das sind wir definitiv. Nach 3 Spielen in der Gruppenphase Tabellenführer und jetzt gehen wir ungeschlagen in diesem Länderspieljahr 2024 in ein Achtelfinale in Dortmund. Also da würde ich mich mal weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist schon 3/4 Miete, sind wir schon im Viertelfinale. Und dann haben wir doch schon was erreicht. Ist doch gut.
Definitiv. Das ist ja das, was vorher auch immer so ausgegeben wurde, zumindest von vielen Medien, dass gesagt wurde, oh, Viertelfinale mit einigermaßen überzeugender Gruppenphase, dann sind wir zufrieden, dann wird auf jeden Fall nicht gemeckert, dann kann man das Ganze schon mal als Erfolg nach diesen ganzen Monaten, wo es dann eben doch schon ja Katastrophenszenarien gab, die dann auch an die Wand gemalt wurden. Die BBC, wo du die internationalen Pressestimmen zitierst, die hat auch was geschrieben, die hat gesagt, diese Leistung lässt Deutschland demütiger werden, doch sie bleiben ein Favorit auf dem Titel. Also die sind wie immer vorsichtig.
Ja, es ist natürlich auch die englische Angst vor uns. Also insofern, die wollen wir auch ein bisschen hochhalten.
Denn da kann ja noch was kommen im Achtelfinale. England, ein möglicher Gegner, noch wissen wir es nicht, Dienstagabend nach 21 Uhr, also nach den 21 Uhr Spielen, sind wir da schlauer. Aber wenn du jetzt nochmal auf das Schweiz-Spiel zurückblickst, du hast schon gesagt, keiner hat wirklich die Leistung abgerufen, die er eigentlich kann, wo er eigentlich zu imstande ist. Woran hat es denn so genau gelegen aus deiner Sicht, dass das Spiel eben dann über die weiten Strecken zum Geduldsspiel wurde?
Ehrlich gesagt hast du das ja gesagt. Ich habe das gar nicht so ausgedruckt. Glaube ich zumindest nicht. Wir müssen nochmal zurückspulen. Denn ich habe dieses Spiel, und das liegt auch wiederum vielleicht daran, dass ich dann so nüchtern hier schaue, dass ich es ohne deutsche Begleitmusik, ohne Halbzeitanalyse, ohne direkt den kritischen Unterton vielleicht, den so ein Report dann auch mitbringt, der einen vielleicht auch auf vieler mehr hinweist, die man dann doch so im ersten Moment so nicht alleine alle sieht und erkennt. Ich habe das Spiel gar nicht so schlecht gesehen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir gut reingekommen sind. Also erinnere dich an die erste Minute. Super Aktion von Musiala. Wann hatten wir das denn mal in Länderspielen, dass einer auch mal einen ausspielen kann, dass er direkt so eine Dynamik entwickeln kann? Der passt vielleicht ein Stückchen zu scharf auf Gündogan. Den kann er nicht gut verarbeiten. Deswegen fällt da direkt nicht das Tor. Aber es gibt direkt eine Ecke, Groß spielt die scharf rein, wir kriegen eine Kopfballchance von Havertz. Also ich finde, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Dann kommt das 1-0. was aberkannt wird, zu Recht meines Erachtens. Und danach haben wir vielleicht so ein bisschen die Power verloren, aber ich finde nie so richtig die Spielkontrolle. Klar hatten die Schweizer möglicherweise auch die besseren Chancen und manchmal waren es Millimeterentscheidungen, dann wäre vielleicht auch das 2-0 gefallen und Chaka gegen Neuer müssen wir auch nicht drüber sprechen, aber insgesamt hatte ich schon das Gefühl, dass das eines der besseren Länderspiele war, auch wenn ich da offensichtlich alleine stehe. Es war sehr intensiv, es waren viele Ballstaffetten da, die Einstellung stimmte, der Kampfgeist war jederzeit da. Dieser Spirit, dieses Spiel wirklich nicht verlieren zu wollen, den habe ich hier in Griechenland mit meinem Dosenbier zu jeder Sekunde gespürt. Also ich war nicht so pessimistisch nach dem Abpfiff, was die Leistung betrifft, und war dann überrascht, wie scharf die dann doch kritisiert wurde. Und da müssen wir uns vielleicht auch mal ein bisschen wieder nivellieren. Also nicht immer himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sein, sondern auch mal so ein Spiel als drittes Gruppenspiel hinnehmen. Der Ausgleich war extrem wichtig. Also meine Wertung wäre sicherlich auch eine andere, wenn der nicht gefallen wäre, aber er ist gefallen.
Was man vor allen Dingen eben auch sagen muss, der Gegner war jetzt ja auch noch ein bisschen besser als Schottland oder Ungarn. Also es wurde ja für die deutsche Mannschaft auch im Verlauf der Gruppenphase immer schwieriger, immer anspruchsvoller und die Schweiz ja auch wieder ein ganz anderer Gegner dann auch noch, nicht nur qualitativ, sondern auch von der ganzen Spielweise her.
Absolut. Also, und ohne die Schweiz jetzt größer zu machen, als sie sind, aber ähnlich wie wir, würde ich sagen, gehören sie auch zum erweiterten Kreis der Mannschaften, die so ein Turnier mit ein bisschen Spielglück auch gewinnen können.
Mhm. Wenn man sich die Statistiken nochmal anguckt, Deutschland 70% Ballbesitz, 19-4 Schüsse, 58% Zweikämpfe gewonnen, das klingt alles erstmal gut, am Ende dann trotzdem nur in Anführungsstrichen 1-1, um dann doch noch ein bisschen wieder in die Negativschiene zu kommen. Man kann aber auch das positiv sehen, wenn du sagst, hoher Ballbesitz, oder wenn ich sage, hoher Ballbesitz und wenig Ertrag, aber hoher Ballbesitz ist ja auch was, was hilft, den Gegner müde zu spielen, um dann eben am Ende den Lucky Punch zu setzen, wie es jetzt die deutsche Mannschaft eben geschafft hat. So ein bisschen Bayer Leverkusen-Style?
Naja, ich kannte diese Statistik nicht, aber habe die jetzt natürlich sehr aufmerksam gelauscht und das gibt mir ja im Nachhinein auch recht. Also, wie gesagt, 19-4. Da musst du schon Statistiken auch wissen, wie sie entstehen. Und sozusagen, also wenn du nur 19-4 Torschüsse liest, dann denkst du, was für ein Powerplay der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz. Da haben die aber Glück gehabt, dass die nicht zweistellig nach Hause geschossen haben. So war es natürlich nicht, weil die klaren Chancen waren sicherlich ausgeglichen. Aber diesen Ballbesitz habe ich auch gesehen, diese sicheren Ballstaffetten habe ich auch gesehen. Diese Dominanz, die man immer wieder versucht hat zu erreichen, habe ich auch gesehen. Also insofern habe ich auf jeden Fall kein Schweizer Team gesehen, das deutlich besser war oder überhaupt besser war als unseres. Und insofern, wie gesagt, macht das Spiel nicht so schlecht. So schlecht war es nicht.
Und gut ist auch Nagelsmanns Händchen für die Joker.
Nicht nur sein Händchen für die Joker, sondern auch seine Einwechslungen haben ja auch in den letzten Spielen immer so eine emotionale Komponente auch gehabt. Da ist viel diskutiert worden. Müllein in München, die Stuttgarter in Stuttgart. Und gestern habe ich so hier gedacht, das habe ich auch sogar getwittert, das kann ich nachweisen. Ich sage, ein bisschen Frische würde dem Spiel jetzt gut tun. Und habe gesagt, ich würde Bayer bringen und Füllkrug. Und dann kamen sie ja auch beide. Und das war so auch so das Gefühl, was ich hatte, was das Spiel so braucht. Und dann auch zu sagen, ist auch ein Zeichen, jetzt spielen wir mal mit zwei Stürmern. Wir lassen auch den Havertz drauf. Am Ende waren es ja sogar vier. Was dann so ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht dann die Unterstützung dahinter. Also diejenigen, die diese Stürmer dann noch einsetzen können. Ich weiß, warum er Musiala dann in so einem Spiel auch mal eine Viertelstunde auf der Bank gönnt, aber ich würde ihn einfach nie auswechseln. Nie. Also das ist einfach ein solcher Fußballschatz, immer für eine gute, für ein gutes Momentum sozusagen dann auch zu haben. Also Musiala wird uns in diesem Turnier noch viel, viel Spaß machen, da bin ich mir sicher.
Musiala spielt bei dir immer und David Raum demnächst von Anfang an?
Also ich glaube, ich fand Maxi Mittelstädt in der ersten halben Stunde durchaus noch einen Aktivposten, da lief ja mehr über die linke Seite als über die rechte Seite, die war ja sehr verwahrlost da oben. Er hatte auch ein paar gute Abschlüsse, ein paar gute scharfe Flankenbälle, die er reingespielt hat. Er wurde aber, finde ich, im Laufe des Spiels immer nervöser und hat immer mehr die Bindung zum Spiel verloren. Und zum Schluss fand ich ihn richtig schlecht. Und dann ist er auch zu Recht ausgewechselt worden. Und wenn dann David Raum jetzt auch keine Aktion mehr gehabt hätte, dann glaube ich, wäre Mittelstädt wieder im Achtelfinale in der Startelf gewesen. So tickt, glaube ich, Julian Nagelsmann. Aber er hatte diese Aktion und die war nicht einfach. Also den Ball nochmal mit dem ersten Kontakt ein bisschen nach außen zu legen, sodass die Flanke dann noch mit einem größeren Bogen kommen kann, also dass die Abwehr sich auf diese Flanke nicht so richtig einstellen kann. Das war schon eine entscheidende Aktion und ich glaube, dass sich David Raum in die Startelf gespielt hat und da er ja eh jetzt wechseln muss und dieses viermal in Folge die gleiche Startelf wird also kein fünftes Mal möglich sein durch die Sperren auch, glaube ich, werden wir ein bisschen andere Abwehrformationen sehen und ja, ich glaube, dass David Raum spielt. Ich glaube aber auch, dass Füllkrug trotz allem wieder von der Bank kommt.
Na, seine Statistik als Joker spricht ja auch einfach dafür, die meisten Joker-Tore bei großen Turnieren in der deutschen Fußballgeschichte jetzt gemacht. 4 Turniertore als Joker und vor allen Dingen dann eben reingekommen, als die Brechstange gefordert war.
Ja, und Kai Havertz spielt ja auch nicht wirklich schlecht. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, der ist vorne irgendwie ein Ausfall oder sowas. Er hatte die meisten Szenen noch, wo er dran beteiligt war, die Torgefahr hatten. Er ist dieser eher spielerische Mittelstürmer, der die Wege dann macht, die man vielleicht, die ein bisschen überraschender sind vielleicht auch als ein reiner Stoßstürmer. Und ich finde, dass man sich dieser Waffe nicht berauben darf. Also, dass du die Möglichkeit hast, 1:1 zu wechseln, dass du die Möglichkeit hast, Füllkrug neben Havertz noch zu bringen als zweite Spitze. Ich glaube, er hätte es verdient, gerade in Dortmund, dass er ein bisschen früher kommt. Aber das hängt natürlich auch wieder vom Spielstand ab, ganz klar.
Es muss ja in der Abwehr umgebaut werden. Tah ist gelb gesperrt, hat sich eine gelbe Karte im Mittelkreis quasi abgeholt oder im Mittelfeld, die jetzt nicht unbedingt nötig war aus meiner Sicht. Wie hast du es gesehen?
Nee, die war überhaupt nicht nötig. Also da muss er sich auch nicht beschweren. Wenn man so hoch springt und den Fuß da oben hat, selbst wenn er ihn jetzt nicht dramatisch trifft, aber das nimmt der Spieler dann mit. Und das meine ich gar nicht negativ. Wenn du selber Fußball gespielt hast und da oben kommt plötzlich ein Bein und 16 Millimeter Stollen, dann machst du schon intuitiv, packst du dir erstmal den Kopf und denkst, was ist jetzt wohl passiert? Und dann rollst du ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass er die gelbe Karte provozieren wollte, aber dass die absolut vertretbar ist, das ist so. Und das bin ich sehr gespannt. Das könnte auch so ein Knackpunkt sein. Es ist so ein Turnier entwickelt sich ja. Und jetzt ist Tah raus. Aber er ist ja nicht raus mit seinem besten Spiel, sondern er sah ja durchaus auch in einigen Szenen nicht gut aus in diesem Spiel und hat total den Kontakt zum Schweizer verloren vor dem Tor der Schweizer. Also er wäre durchaus auch mit einer maximalen Note 4 von diesem Spielfeld runtergegangen. Und jetzt muss man sehen. Schlotterbeck nochmal in Dortmund. Im eigenen Stadion, wenn er da eine richtig gute Partie spielt, warum soll es ihn wieder rausnehmen? Also möglicherweise hat er sich sogar aus der Mannschaft gespielt, was man vielleicht vor dem Spiel auch nicht gedacht hätte.
Stimmt. Siehst du Schlotterbeck als die Variante oder den Ersatz dann im Achtelfinale oder würdest du vielleicht auch Waldemar Anton testen? Also Schlotterbeck kam ja jetzt rein dann im Spiel gegen die Schweiz auf jeden Fall.
Naja, ich bin ja VfL Stuttgart-Fan und sage mir, Waldemar Anton kann in Dortmund leider nächste Saison noch 17 Heimspiele machen in der Bundesliga. Der braucht jetzt kein Länderspiel in Dortmund. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das Signal hat der Bundestrainer gegeben. Das muss ich gar nicht weiter interpretieren. Also wenn er Waldemar Anton dort gesehen hätte in dem nächsten Spiel, dann hätte er ihn, glaube ich, auch gebracht. Er hat jetzt Nico Schlotterbeck gebracht, mit Hinblick auf dieses Spiel auch schon. Und er wird das auch gut machen.
Jetzt steht der nächste Gegner ja noch nicht fest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Also England könnte es noch werden, Dänemark, Slowenien oder Serbien. Die haben alle noch Chancen. Julian Nagelsmann hat offiziell keine Präferenz angegeben. Hat gesagt, egal wer kommt, wir müssen sie ja alle nehmen. Hat er ja auch recht. Aber hast du einen Wunschgegner, wo du sagst, ach, da können sie das, was sie gegen die Schweiz vielleicht nicht ganz so gut gemacht haben, gerade rücken. Da können sie mit den Erfahrungen aus diesem Spiel vielleicht dann wieder noch eine noch überzeugendere Leistung bringen.
Ich sage alle außer England, weil dann kriegst du ein unaufgeregtes Achtelfinale, das du meines Erachtens klar gewinnst und ein Spiel Deutschland gegen England wird immer ganz anders aufgeladen und dann hast du nochmal auch nach zweimal haben wir die Engländer jetzt gesehen, da habe ich auch nichts dazu zu addieren, das war nichts sozusagen, aber sie haben die Punkte eingefahren. Und dafür sind sie einfach tatsächlich auch nichts Neues in diesem Podcast, individuell einfach so stark. Das sind Harry Kane und Bellingham und Foden, egal wen du da aufzählst, natürlich so ein Spiel entscheiden können. Also den Engländern würde ich gerne aus dem Weg gehen tatsächlich, auch wenn sie mindestens genauso viel Respekt vor dem Achtelfinale gegen Deutschland haben, wie wir vor ihnen haben. Die anderen drei sind alle schlagbar, auch mit der jetzigen Atmosphäre im Rücken.
Die ja dann sich hoffentlich noch wieder ein bisschen steigert. Du hast gesagt, Dortmund immer ein ausverkauftes Haus. Natürlich das sowieso, aber eben dann auch entsprechend begeisterungsfähig. wenn du die Engländer siehst und sagst, ja, nicht gefährlich, ist das auch dieser Name einfach, diese Geschichte, die auch bei Gegnern wie Italien dann immer dranhängt, die auch die heutige Spielergeneration, die damit vielleicht noch nicht so viel Berührungspunkte hatten, immer noch so beeinflusst, vielleicht sogar einschüchtert?
Naja, ich habe anfangs die internationalen Pressestimmen vorgelesen, Malte. Und wenn wir überlegen, was seit 2014 passiert ist bei großen Turnieren, da waren wir nicht oft im Achtelfinale, da waren wir nicht oft in den letzten Runden, geschweige denn im Finale. Und trotzdem schreiben die internationalen Pressestimmen, ui, kleiner Dämpfer für Deutschland. Also die sehen uns ja immer noch viel größer, als wir eigentlich sind aufgrund der letzten Turniere. Und so ähnlich sehen wir das natürlich auch mit Italien und England. Da haben wir ein Langzeitgedächtnis, das ist vollgestopft mit tollen Spielern, mit tollen Namen, mit Triumphen. Italien bei uns 2006 Weltmeister geworden. Wir sehen alle noch Cannavaro, wie er den Pokal hebt. Das löscht du nicht mehr aus dem Gedächtnis raus. Und ich könnte von der italienischen Mannschaft jetzt nicht die erste Elf aufzählen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich gleich unten an den Strand gehe und die sind alle elf da. Und du würdest mich morgen sagen, würdest mich morgen fragen, war irgendein Prominenter am Strand? Dann würde ich sagen, nee, da waren so eine Truppe von elf Leuten, ich habe keinen Erkack. So ist es ja mittlerweile auch. Und das heißt, Italien hat ein ganz neues Gesicht, für mich zumindest, der nicht mehr so nah, das muss ich dazu sagen, nicht mehr so nah an diesem Fußball dran ist, wie ich das vielleicht mal war zu Sportbildzeiten. Also ich lese nicht mehr regelmäßig die Sportzeitungen, gucke nicht mehr alle Spiele und so weiter. Also ich hätte von den Italienern jetzt nicht viele erkannt. Und trotzdem, wenn ich Italien höre, wenn ich die Hymne höre, denke ich mir, oh, geil, gleich kommt Buffon.
Na, der hat ja in Donnarumma jetzt auf jeden Fall einen Nachfolger, der ihm sehr, sehr ebenbürtig ist. Also wenn man sich das nochmal ins Gedächtnis ruft, was der gegen Spanien alles gehalten hat, da können die Italiener ja wirklich von Glück sagen, dass die Spanier nicht noch höher als dieses 1-0, was er dann auch noch blöderweise durch ein Eigentor fiel, verloren haben.
Und ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Donnarumma würde ich natürlich in jedem Straßencafé erkennen.
Der auch wirklich eine imposante Figur ist. Ja, also ich habe eine Pressekonferenz von dem gesehen.
Aber du weißt, ich meine, ne? Also du
ja, klar, definitiv. Ja. Nee, der stand vor diesem Pult und musste richtig so den Rücken beugen, weil der gefühlt 3 Meter groß war. Das ist also wirklich schon jemand, wo man dann auch als Stürmer, wo sicherlich auch Niklas Füllkrug dann entsprechend Respekt hätte.
Aber wo denn, wir gerade beim Torwart sind, der wird sich auch gefragt haben, ob er sich verlesen hat, als er kurz vor diesem Turnier gelesen hat, dass wir in Deutschland eine Torwartdiskussion führen. Ja. Also das ist wirklich so absurd gewesen, im Nachhinein jetzt auch. Und Neuer hat auch gestern nicht sein bestes Spiel gemacht. Er hatte auch ein paar Unsicherheiten drin bei den Pässen, die er dann bekam. Da hat man schon gemerkt, dass er ein, zwei Fehler in letzter Zeit gemacht hat und dass er da vielleicht nicht ganz die Sicherheit hat. Aber bei dem Schuss ist er da. Und diese Ausstrahlung, wie er den Ball danach nimmt und den so lässig zum Eckball dann runterwirft und sowas, das ist es ja, was die Leute sehen, was bei denen im kollektiven Gedächtnis bleibt. Also ich bin Gott froh, dass wir Manuel Neuer im Tor haben. Und auch da, diese Statistik finde ich dann, wo wir gerade über Buffon gesprochen haben, dass er jetzt vor Buffon steht, vor Van der Sar, als der Rekordtorhüter bei EM entrunnen. Ja, das ist schon auch eine klasse Leistung.
Ein Statement und eine wirkliche Lebensleistung, muss man ja dazu dann auch nochmal sagen. Und diese Diskussion, aber die gehen ja immer weiter. Jede Aktion wird ja auch dann Social Media mäßig auf zwei Seiten interpretiert. Die einen sagen, tolle Parade, die anderen sagen, naja komm, den hätte er aber auch festhalten können. Oder also es wird ja auch unsachlich argumentiert, bis geht nicht mehr.
Ja, und 9 von 10, die das da machen, haben, glaube ich, Ter Stegen in keinem Ligaspiel gesehen. Also die sehen doch auch nur das, was ich so manchmal sehe, Champions League Zusammenfassungen und sowas. Es ist ein toller Torwart. Aber wir sehen jeden Fehler von Neuer. Wir sehen aber nicht jeden Fehler von Ter Stegen.
Was sonst noch so los ist?
Überraschung bei der EM. Wer hat dich bisher am meisten überrascht? Positiv wie negativ? Negativ wahrscheinlich die Engländer.
Negativ die Engländer. Tatsächlich habe ich gedacht, nach dem ersten Spiel der Türken, ui, die können weit kommen, aber das haben sie dann im zweiten Spiel gleich revidiert. Ansonsten sind's, ich glaube, man muss wirklich das dritte Gruppenspiel jetzt abwarten. Man muss alle auch mal dreimal gesehen haben. Man muss auch mal Mannschaften unter Druck gesehen haben. Also wie spielt jetzt Österreich das dritte Spiel? Ja, also wie stabil sind sie schon? Und insofern würde ich da jetzt noch gar nicht so viel in die Glaskugel gucken wollen, sondern diese Gruppenphase mal abwarten. Dann frag mich gerne bei den Achtelfinals, dann sage ich dir, welche Systemwette du spielen kannst und gebe dir gleichzeitig mit auf den Weg, dass du sie verlieren lässt.
Das ist doch immer so, wenn man einen Experten nach Tipps fragt, dass man da am Ende nicht richtig, das ist Tippen Intuition. Ich weiß es auch nicht, meine Frau tippt auch besser als ich. Also das ist wirklich so. Bei jedem Tippspiel, wo wir gemeinsam mitmachen, ist sie weit vor mir.
Sehr gut.
Obwohl sie das alles relativ schnell aus dem Ärmel schüttelt, die Tipps, und ich denke zu viel drüber nach. Wahrscheinlich ist es genau das, man zerdenkt auch dann alles. Was wir natürlich auch noch klären müssen, die Schotten. Fußballerisch kein Verlust, stimmungstechnisch aber schon, ne?
Ich fand sie jetzt fußballerisch jetzt auch nicht so mies. Also klar, das letzte Spiel habe ich jetzt nicht gesehen, weil es ja parallel lief. Mhm. Aber so, ja, sie haben doch auch mitgespielt, haben das gegeben, was im Tank steckt, und wurde natürlich durch diese Begleitmusik im wahrsten Sinne des Wortes dann auch noch ein bisschen positiv eingefärbt, das Ganze. Also absolut ein Gewinn für diese Europameisterschaft. Und dass die Vorrunde aller Voraussicht nach nicht überstehen werden, war irgendwie auch klar. Gestern habe ich jetzt nur so ganz kurz gelesen, hatten sie wohl auch eine Riesenchance. Es war wohl möglicherweise auch ein Elfmeter, und dann kriegst du in der Nachspielzeit noch so einen Konter, weil du natürlich selber wahrscheinlich alles nach vorne geschmissen hast, weil der eine Punkt hätte ja nichts gereicht. Insofern, ja, die Schotten absolutes Highlight dieser EM, und ist aber auch okay, dass sie dann im Achtelfinale nicht mehr dabei sind.
Wir müssen noch bei dem Spiel gestern noch Barnabas Varga gute Besserung wünschen. Der Ungar, der hatte beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft über Schottland nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torhüter minutenlang behandelt werden müssen. Das sah alles extrem dramatisch aus, aber der ungarische Verband hat mittlerweile zum Glück Entwarnung gegeben. Varga sei stabil, heißt es, habe allerdings Gesichtsfrakturen und eine Gehirnerschütterung erlitten. Also wirklich gute Besserung.
Ja, also Spieler mit Tränen in den Augen, Stille im Stadion, Decken, die eine Szene sozusagen verhüllen. Ich kann es ehrlich gesagt kaum noch gucken, also seit Eriksen. Das ist wirklich so, da kriege ich
Gänsehaut. Das erinnert er frappierend daran, ja.
Ja, mach wirklich so ein kleines Gebet zum Fußballgott in jedem Fall. Ja.
Aber Gott sei Dank, dass er stabil ist und eben mit den Frakturen davonkommt. Also Glück im Unglück da noch gehabt.
Ja, aber es ist natürlich, also Wahnsinn. Eigentlich fragt man sich, dass nicht mehr passiert, ne? Also wie die sich auch da reinschweißen mittlerweile, wie scharf die Bälle vor die Tore kommen. Es ist schon auch ein gefährliches Spiel, dieser Fußball.
Alle mal herhören.
Lass uns nochmal zu dir kommen. Also die Heim-EM hast du jetzt nicht mit dem eigenen Magazin begleitet, aber die Olympischen Spiele stehen an und da bist du involviert.
Und ganz genau so ist es. Und das macht mir eine unfassbare Freude. Wir kamen damals, ein Kumpel von mir, Carsten Oberhagemann, der gleichzeitig auch Geschäftsführer des Deutschlandachters ist, der hat mich mal vor Tokio angesprochen und hat gesagt, vor den Olympischen Spielen in Tokio, Mensch, willst du nicht mit dieser Leidenschaft, mit dieser Herangehensweise, mit den großen Optiken, mit den guten Kolleginnen und Kollegen der Schreibenden und der fotografierenden Abteilung, wollen wir nicht den Olympioniken mal so ein Heft bauen? Und da musste er mich nicht lange überzeugen. Wir haben dann vor den Spielen in Tokio angefangen, haben dort drei Hefte gemacht, haben dann die Winterspiele in Peking mit zwei Heften, mit einem Heft begleitet und haben jetzt Anfang des Jahres schon zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris ein Magazin rausgebracht. Das heißt auch genauso Paris.24 Magazin. Und am 2.7., am 2. Juli, wenn ich die Werbung machen darf, kommt schon das zweite. Und da sind wir, so heißt auch das Motto dieses Heftes, ganz nah am Sport. Und wir haben wirklich fantastische Reportagen drin, fantastische Fotostrecken, richtige Insights. Und ich konnte mich nicht entscheiden, wen wir aufs Cover nehmen, weil die wirklich alle so toll sind. Und dann haben wir am Ende gesagt, okay, dann nutzen wir diese Heim-EM so ein bisschen semantisch. Und dann sagen wir, das ist unsere Elf. Wir kommen also spektakulär mit 11 verschiedenen Covern am 2.7. bundesweit an den Kiosk. Das ist im Prinzip ein Stapel, den ihr in einem Kiosk seht. Wenn ihr ihn so von oben nach unten runternehmt, dann ist das wie Umschalten, wie ein Fernsehprogramm, was die Olympischen Spiele so durchzeppt. Du kriegst immer einen anderen Titel, Leonie Beck, Olli Zeitler, egal wen du daraus siehst, Daya Varfolomeev. Also wirklich, wirklich tolles Produkt. Und ich wünsche mir, dass unsere Elf sozusagen, unsere Fußballelf, die natürlich mehr als elf sind, bei dieser EM weit kommen, dass aber danach schon der Fokus und der Scheinwerfer auf die Elf gerichtet wird, die auch in Wahrheit natürlich nur für ein großes Teampass pro Toto stehen, die dann bei den Olympischen und Paralympischen Spielen für hoffentlich viel Spaß und Freude sorgen. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das so durchgezogen haben. Das ist kein leichter Markt, das ist kein leichter Käufermarkt, das ist kein leichter Anzeigenmarkt, aber wir haben da großartige Partnerschaften entwickelt über die Jahre und hoffen jetzt einfach, dass die Leserinnen und Leser jetzt auch mal die olympischen und paralympischen Sportlerinnen entdecken.
Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass du damit ein möglichst großes Publikum erreichst. Wirst du selber in Paris vor Ort sein?
Ich werde sicherlich, ich habe mich nicht akkreditiert, der Carsten hat sich akkreditiert, aber ich werde sicherlich hier und da mal während der Spiele rüberfahren. Bin eh gerne in Köln, von Köln fährt der TGV in ein paar Stunden rüber. Also werde sicherlich da den einen oder anderen Wettkampf mal hoffentlich über die Kontakte, die wir jetzt geknüpft haben, verfolgen können. Und ansonsten ins großartige deutsche Haus gehen, was spektakulär wird in Frankreich. Deshalb, ja, das, ich freue mich drauf.
Hast du eine spezielle Sportart, die du bei Olympia besonders gerne verfolgst? Also mit Ausnahme Fußball, obwohl olympischer Fußball, also das reißt nicht wirklich vom Hocker.
Also ich bin tatsächlich ein großer Fan der Sprintdisziplinen, wie wahrscheinlich die meisten die Olympischen Spiele gucken. Und dort aber vor allen Dingen der Staffeln. Und je länger die laufen, desto besser finde ich es. Also die 4x100 ist natürlich spektakulär, aber ich mag auch die 400er Staffeln. Gibt es die überhaupt noch bei Olympia? Im Sortiment weiß ich gar nicht. Gab es auf jeden Fall lange Zeit. 200 Meter, 400 Meter, all diese Sprintdisziplinen, die finde ich immer spektakulär, weil da so viel passieren kann. Ne? Staffelübergabe, natürlich gibt es die 400, fällt mir gerade ein. Wir sind ja qualifiziert mit Alicia Schmidt unter anderem dabei. Ja, das macht wahnsinnig Lust, finde ich, zu verfolgen. Und über die Leichtathletik hinaus ist es ja auch so, dass du bei Olympischen Spielen einfach immer was Neues entdeckst. Also diesmal ist Breakdance dabei. Ich kann mir da noch gar nichts drunter vorstellen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich irgendwann Eurosport einschalte und mir eine Stunde oder zwei Breakdance angucke und sicherlich da genauso eine Faszination entdecke, wie im Winter, wenn irgendwie Curling gezeigt wird. Also das, ich bin eigentlich so ein Allesgucker und sobald irgendwie ein deutscher Athlet, eine deutsche Athletin dort um die Medaillen, um die vorderen Plätze mitkämpft, dann bin ich sofort Experte. Dann macht's richtig Spaß. Dann google ich mir alles zusammen und weiß alles und gut.
Und wenn man sich vorbereiten will auf Olympia, hilft dein Heft natürlich. Das kriegt man aber nicht nur am Kiosk, ne? Das kannst du auch online bestellen.
Das kannst du unter paris24magazin.de auch bestellen. Genauso wie man schreibt, paris24magazin.de.
Und deine anderen Magazine, die kriegst du unter fußballgold.de.
Reine Werbesendung hier, gefällt mir.
Unter Fußballgold.
So, danke dir. Unter fußballgold.de kriegt man wirklich alles vom Angela Merkel Magazin bis zum Toni Kroos Buch, von den 2014er WM-Heften bis hin zu Lyrik und alles, was ich da zusammen habe.
Also, guckt euch da doch einfach mal durch, klickt euch mal durch, klickt euch natürlich auch durch die Podcatcher eures Vertrauens, findet den Feverpitch-Podcast, liked ihn, abonniert ihn, sagt es weiter, dass es ihn gibt, sagt es weiter, dass es Ollis Magazine gibt. Wer es noch nicht kennt, werden nicht so viele sein, aber Sportinteressierte und eben auch, ja, welche, die sich fürs Grundgesetz interessieren, werden es wissen und auch finden. Ihr habt es gehört, wo alles zu kaufen gibt. Und Olli wünsche ich jetzt erstmal, nachdem ich mich natürlich bedanke, dass er seinen Urlaub unterbrochen hat für uns hier im Fever Pitch Podcast, noch einen schönen Aufenthalt in Griechenland und danach einen schönen K.O.-Phase der EM.
Und es war ja wie Urlaub. Ich habe ja gar nichts unterbrochen.
Das freut mich zu hören. Danke, Olli.
Gut, danke dir. Tschüss.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.